Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute schauen wir uns ein paar Themen an, die auf den ersten Blick vielleicht etwas trocken klingen. Es geht um Marktanalysen und wirtschaftliche Trends. Aber wenn man genauer hinsieht, stecken da echte Dramen dahinter. Wir beschäftigen uns heute mit sogenannten Short-Thesen für alle, die nicht aus der Finanzwelt kommen. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir uns anschauen, warum bestimmte Bereiche oder Unternehmen gerade massiv unter Druck stehen und wo es riskant wird, auf sie zu setzen. Meine liebe Kollegin ist natürlich wieder mit dabei. Hallo.
Hallo Tim, ich freue mich auch riesig. Ja, wir haben heute eine Liste von Themen, die wirklich zeigen, wie sehr sich die Welt gerade verändert. Vom US-Immobilienmarkt über unsere eigene Industrie hier in Deutschland bis hin zu den Giganten des Internets. Es geht oft um das Gefühl, dass alte Modelle einfach nicht mehr funktionieren. Wir starten heute direkt in den Vereinigten Staaten, aber nicht beim Konsum, sondern beim Wohnen. Da gibt es nämlich gerade eine Situation, die man fast als Starre bezeichnen kann.
Genau, wir sprechen vom US-Wohnungsmarkt und wenn man an Amerika denkt, denkt man ja oft an diese riesigen Vorstädte und ständig wechselnde Hausbesitzer. Aber genau da liegt gerade das Problem. Es gibt diesen sogenannten Lock-in-Effekt. Kannst du uns das mal erklären? Was bedeutet dieser Effekt eigentlich für den normalen Hausbesitzer dort drüben?
Sehr gerne. Das ist eigentlich ganz simpel, aber mit fatalen Folgen. Stellt euch vor, ihr habt während der Pandemie ein Haus gekauft und hattet Glück bei den Zinsen. Die waren damals extrem niedrig. Jetzt wollen die Leute vielleicht verkaufen, aber sie merken, wenn ich heute einen neuen Kredit für ein anderes Haus aufnehme, sind die Zinsen viel höher als bei meinem alten Vertrag. Das kann man sich kaum leisten. Also passiert Folgendes. Die Leute bleiben einfach in ihrem Haus sitzen. Sie weigern sich zu verkaufen, um ihre günstigen Konditionen nicht zu verlieren. Deshalb nennt man es Lock-in. Sie sind quasi in ihren eigenen vier Wänden eingesperrt.
Und das klingt erstmal nur nach einem Problem für jemanden, der umziehen will. Aber warum ist das jetzt ein riesiges Thema für Unternehmen wie Home Depot oder Lowe's? Das sind ja die großen Baumarktketten in den USA. Die verkaufen doch immer noch Werkzeug und Farbe, egal ob jemand umzieht oder nicht, oder?
Da liegt der Denkfehler. Man muss verstehen, wie diese Firmen ihr Geld verdienen. Ein riesiger Teil ihres Umsatzes kommt aus großen Renovierungsprojekten. In den USA ist das ja extrem verbreitet, dass man ein Haus kauft, es schnell aufhübscht und dann teurer weiterverkauft. Der klassische Flip. Bevor so ein Haus verkauft wird, investieren die Leute massiv in neue Küchenschränke, moderne Bodenbeläge oder komplette Badrenovierungen. Das sind Budgets im fünfstelligen Bereich pro Projekt. Wenn jetzt aber kaum noch Häuser verkauft werden, weil alle wegen der Zinsen sitzen bleiben, fallen diese riesigen Projekte einfach weg.
Ah, verstehe. Also ist es nicht so, dass niemand mehr eine Glühbirne kauft oder einen neuen Geschirrspüler holt, wenn der alte kaputt geht? Das nennt man im Bericht ja Single-Purchase-Artikel. Aber ein paar neue Lampen machen eben keinen Ersatz für eine komplette Küchenrenovierung. Das ist wie der Unterschied zwischen einem kleinen Snack und einem Drei-Gänge-Menü. Am Ende des Tages fehlt dem Baumarkt das große Menü, um satt zu werden.
Exakt so ist es. Und genau deshalb sieht die Zukunft für diese Einzelhändler momentan eher flach aus. Die Marktführer selbst bestätigen ja sogar, dass das Umfeld für Renovierungen stagniert. Wenn man also gegen diese Firmen wettet, setzt man im Grunde darauf, dass die Zinsen hoch bleiben und der Immobilienmarkt weiterhin auf dem Standbild verharrt. Es gibt natürlich ein paar Risiken für diese Short-These. Zum Beispiel versucht Home Depot gerade, mehr vom Geschäft mit professionellen Bauunternehmern zu gewinnen, das sogenannte Pro-Business, um den Rückgang bei den privaten Hausbesitzern auszugleichen.
Stimmt, Profis bauen ja auch dann noch, wenn der Privatmarkt schläft. Und natürlich gibt es immer die Hoffnung auf einen plötzlichen Zinssturz, wenn die Mortgage-Zinsen, also die Hypothekenzinsen, rapide fallen würden, würde der Markt wahrscheinlich sofort wieder explodieren. Oder es kommen staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen, die die Leute künstlich dazu bringen, doch wieder zu renovieren. Aber im Moment sieht es eher nach einer langen Durststrecke aus. Aber lassen wir die USA erstmal hinter uns und schauen uns unsere eigene Heimat an. Wir kommen zum Thema Standort Deutschland und ich muss ehrlich sagen, das ist ein ziemlich ernüchterndes Kapitel.
Ja, leider schon. Es wird hier von einem strukturellen Niedergang gesprochen. Also, das heißt, es geht nicht mehr nur um eine kurze Krise oder eine schlechte Phase, die man mit einem kleinen Konjunkturprogramm wieder hinkriegt. Wir reden hier von 4 Faktoren, die gleichzeitig zuschlagen und sich gegenseitig verstärken. Erstens haben wir einen demografischen Schock. Das klingt dramatisch, ist aber die Realität. Jedes Jahr verlassen etwa 400.000 Menschen den Erwerbsmarkt, weil sie in Rente gehen. Und diese Lücke lässt sich nicht einfach so durch Zuwanderung schließen.
400.000 Menschen pro Jahr, das ist eine gewaltige Menge an Know-how und Arbeitskraft, die einfach wegfällt. Aber Demografie ist ja ein langsamer Prozess. Warum wird das jetzt so kritisch für unsere Industrieschwergewichte im DAX?
Weil eben noch 3 andere Probleme dazukommen. Zweitens scheitert gerade unser exportgetriebenes Modell. Aber Deutschland hat jahrzehntelang darauf gesetzt, als aller tolle Produkte zu bauen und sie in die ganze Welt zu verkaufen. Aber die Welt wird protektionistischer. Denkt an America First oder die Dominanz Chinas. Drittens hinken wir bei Schlüsseltechnologien wie der künstlichen Intelligenz massiv hinterher. Wir sind da quasi die Nachzügler, was die Effizienzgewinne bremst. Und viertens kommt natürlich der schmerzhafte Verlust der Poleposition in der Automobilindustrie an China, besonders bei den E-Fahrzeugen.
Das ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, oder? Es geht nicht nur um Autos, sondern um die gesamte digitale Transformation der Industrie. Im Bericht wird eine Produktivitätslücke von etwa 30% gegenüber den USA erwähnt. Das heißt, ein US-Unternehmen kann mit dem gleichen Einsatz deutlich mehr herausholen als ein deutsches Unternehmen. Warum ist das so?
Es liegt an den Strukturen. Während die USA extrem dynamisch sind und viel Risikokapital in neue Ideen stecken, verharrt Deutschland oft in sehr starren Systemen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, hohe Energiekosten und diese mangelnde Innovationsfähigkeit. Eine Short-Strategie auf die traditionellen Industrieriesen ist also im Grunde eine Wette darauf, dass dieser strukturelle Abstieg weitergeht.
Natürlich gibt es auch hier Gegenargumente. Man könnte sich ja eine plötzliche Reformwut der Politik vorstellen, eine radikale Liberalisierung des Arbeitsmarktes und ein Ende der Bürokratie könnten die Dynamik zurückbringen. Und wenn wir plötzlich einen Durchbruch bei extrem günstiger Energie hätten, würde die Industrie sofort wieder wettbewerbsfähiger werden.
Absolut. Und man darf die sogenannten Hidden Champions nicht vergessen. Das sind diese spezialisierten Firmen in Nischenbereichen, die weltweit Marktführer im High-End-Bereich sind. Die könnten überleben, selbst wenn die großen Giganten schwächeln. Aber zurück zu den USA. Denn dort gibt es noch ein anderes Thema, das uns alle betrifft. Den Konsum. Und hier sehen wir gerade Signale, die man fast als Alarmstufe bezeichnen kann.
Ja, der US-Mittelstandskonsum, das ist ja eigentlich immer der Motor für die gesamte Weltwirtschaft gewesen. Wenn die Amerikaner shoppen, läuft es global, aber jetzt treten sie massiv auf die Bremse. Und das Erschreckende ist, dass wir das sogar bei Firmen sehen, die normalerweise als sicherer Hafen gelten, wie zum Beispiel Walmart.
Genau das ist der Punkt. Walmart ist traditionell der Ort, an den die Leute flüchten, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft. Man kauft dann keine teuren Markenprodukte mehr, sondern wechselt zu den günstigeren Eigenmarken von Walmart. Aber jetzt meldet selbst Walmart, enttäuschende vergleichbare Umsätze, also sogenannte Comparable Sales, und senkt seine Ertragsziele. Wenn sogar der günstigste Riese Probleme bekommt, ist das ein systemisches Warnsignal.
Für die Zuhörer kurz erklärt, diese Comparable Sales sind im Grunde der Vergleich der aktuellen Umsätze mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Wenn die sinken oder nicht wie erwartet wachsen, zeigt das, dass weniger Leute kaufen oder weniger Geld ausgegeben wird. Und warum ist das gerade jetzt so? Was treibt diesen Kollaps beim Mittelstand voran?
Es ist eine toxische Mischung aus drei Dingen. Anhaltend hohe Inflation, steigende Preise für Treibstoff und die Tatsache, dass die Ersparnisse aus der Pandemiezeit einfach aufgebraucht sind. Schau dir zum Beispiel Advanced Auto Parts an. Da gab es einen Kurseinbruch von 20%. Das zeigt uns ganz deutlich. Die Menschen verschieben notwendige Reparaturen an ihren Autos oder kaufen wirklich nur noch das absolut Essentielle. Sogar JD Sports bestätigt diesen Trend im US-Geschäft.
Ich habe gelesen, dass Target nominell stärkere Zahlen hat, aber das ist wohl eher ein statistischer Trick, richtig? Im Bericht wird das als Base-Effekt bezeichnet. Das heißt ja eigentlich nur, dass Target aus einem tieferen Tal kommt. Wenn man vorher extrem schlecht war, sieht jeder kleine Fortschritt wie ein riesiger Erfolg aus. Aber das ändert nichts an der allgemeinen Schwäche des Marktes.
Ganz genau. Und dann kommt noch dieser Wealth-Effekt dazu. Viele Amerikaner fühlen sich reich, weil ihre Immobilienwerte gestiegen sind. Oh, aber da die Hausverkäufe stagnieren, wie wir vorhin schon besprochen haben, können sie dieses Vermögen nicht nutzen. Es ist also totes Kapital auf dem Papier, das keinen Einfluss auf den täglichen Einkauf hat. Auch gleichzeitig drücken die hohen Zinsen das verfügbare Einkommen. Wir landen in einer Abwärtsspirale. Sinkende Umsätze führen zu Preissenkungen, was wiederum die Margen der Händler frisst und die Aktienkurse drückt.
Das klingt nach einer klassischen Falle für Investoren im Bereich Consumer Discretionary, also bei den Dingen, die man nicht unbedingt zum Überleben braucht, sondern die eher in den Bereich Luxus oder Freizeit fallen. Es gibt natürlich Risiken für diese Short-These. Zum Beispiel könnten Walmart und Target durch aggressive Rabatte kurzfristig wieder mehr Leute anlocken und so die Kurse stabilisieren. Oder die US-Notenbank, die Fed, senkt die Zinsen schneller als gedacht, was die Menschen plötzlich wieder konsumfreudiger macht. Und natürlich könnte die Regierung mit neuen Finanzspritzen versuchen, den Konsumenten künstlich zu stützen. Aber lassen wir uns nun in eine ganz andere Welt begeben, weg von physischen Produkten und Häusern hin zu unseren Smartphones. Wir sprechen über Meta und die traditionellen Social-Media-Plattformen.
Ja, das ist ein Thema, bei dem es nicht um Geldmangel geht, sondern um eine existenzielle regulatorische Krise. Hier geht es um den Kampf zwischen dem Verbraucherschutz und dem sogenannten Aufmerksamkeitskapital. In Kalifornien gibt es gerade massive Gerichtsverfahren gegen Meta. Der Vorwurf ist schwerwiegend. Die Plattformen hätten bewusst psychologische Mechanismen genutzt, um besonders Kinder und Jugendliche süchtig zu machen.
Da fällt mir sofort das Infinite Scroll ein, dieses endlose Herunterscrollen im Feed, bei dem man die Zeit komplett vergisst. Das ist ja eigentlich genial aus Sicht eines Unternehmens, weil die Nutzer ewig auf der App bleiben und immer mehr Werbung sehen. Aber genau das wird jetzt rechtlich angegriffen.
Exakt. Wenn 29 US-Bundesstaaten erfolgreich beweisen können, dass diese Features wie das Infinite Scroll oder bestimmte Push-Benachrichtigungen gezielt zur Abhängigkeit führen, drohen nicht nur Milliardenstrafen. Viel gefährlicher für Meta wäre ein erzwungener Umbau der Produkte. Wenn Regierungen verbieten, dass solche algorithmischen Funktionen genutzt werden dürfen, würde die Zeit, die Nutzer in den Apps verbringen, die User Retention, massiv sinken. Und da Werbung das Kernmodell von Meta ist. Weniger Zeit in der App bedeutet weniger Werbeeinnahmen.
Das wäre ein regelrechter Albtraum für das Geschäftsmodell. Dazu kommt noch das rechtliche Minenfeld beim Datenschutz, besonders wenn es um Kinder unter 13 Jahren geht. Es scheint fast so, als gäbe es einen Trend zur Endplattformisierung. Die Menschen und auch die Regierungen wollen die Kontrolle über ihre Aufmerksamkeit zurückgewinnen.
Und man merkt das auch an der Demografie. Die jüngeren Generationen sind viel skeptischer gegenüber diesen traditionellen werbefinanzierten Plattformen als die Generationen vor ihnen. Aber natürlich ist Meta kein leichtes Ziel. Ein großes Risiko für eine Short-Position hier ist die künstliche Intelligenz. Meta könnte KI nutzen, um die Werbung so extrem effizient zu machen, dass sie die regulatorischen Kosten und Strafen einfach wettmacht.
Und wir wissen ja, wie diese Firmen verhandeln. Vielleicht einigen sie sich mit den Staaten auf Vergleichsvereinbarungen und verteilen die Strafzahlungen über viele Jahre, was steuerlich sogar absetzbar sein könnte. Außerdem gibt es kaum Alternativen in dieser Größenordnung. Wer will schon komplett auf soziale Vernetzung verzichten? Das verschafft Meta eine enorm starke Verhandlungsposition gegenüber jedem Staat.
Das ist der ewige Kampf, Marktmacht gegen Gesetzgebung. Es bleibt extrem spannend zu sehen, ob die Klagen weltweit, wie zum Beispiel auch im Rahmen des Digital Services Act in der EU, wirklich etwas bewegen oder ob die Plattformen am Ende doch wieder einen Weg finden, ihr Wachstum fortzusetzen. Ja? Oh, Tim, wir haben heute echt einiges an Stoff durchgenommen. Von den versteinerten US-Häusern über die Krise in Deutschland und den erschöpften amerikanischen Shopper bis hin zu den Algorithmenkämpfen bei Meta.
Ja, das war eine intensive Reise durch die aktuelle Marktanalyse. Eines wird deutlich, die alten Gewissheiten wackeln gewaltig, egal ob es um Immobilien, Industriestandorte oder digitale Netzwerke geht. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und Mitdenken. Wir hoffen, dass ihr jetzt einen besseren Überblick über diese komplexen Zusammenhänge habt. Bleibt neugierig und hinterfragt die Trends kritisch. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.